Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung.
Bayern 2 Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
Mythen, Mystik, Megalithe. Eine Erkundungsreise zu rätselhaften Kultplätzen.
Milliarden Jahre lagen die tonnenschweren Steine dort, wo sie durch die Urgewalten der Erdentstehung hingeschleudert worden waren. Ein paar Eiszeiten in der nördlichen Hemisphäre, gelegentliche Felsabgänge in den Gebirgen, hier und dort Vulkanauswürfe. Sonst gab es nichts und niemanden, der an ihrer Lage gerührt hätte. Kein Saurier, kein Mammut und erst recht nicht der Steinzeitmensch. Wie denn auch? Und vor allem, wozu?
Mit einem Mal aber, vor rund 6.000 bis 8.000 Jahren, so zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit, kamen die Steine in Bewegung. Erst wenige, dann immer mehr. Schließlich zigtausende. Bis zu 400 Tonnen schwere Brocken verließen ihren ursprünglichen Standort und machten sich auf die Reise. Zu ihnen gesellten sich zunehmend Artgenossen aus den Steinbrüchen.
Viele erhielten zuvor ein neues Aussehen, wurden je nachdem runder, kantiger, flacher oder nahmen gar menschenähnliche Gestalt an.
Oft endete der Weg bereits nach wenigen hundert Metern. Manchmal jedoch ging die Reise über mehrere hundert Kilometer.
Wer glücklich am Zielort angekommen war, stellte sich mit ähnlich gestalteten Megalithen, deutsch Großsteinen, zu Reihen oder Kreisen auf. Manche nahmen zu zweit einen Artgenossen auf die Schulter und bildeten mit ihm einen Dreistein, sprich Trilithen, in Form des griechischen Buchstaben Pi. Andere setzten sich zu dritt einen flacheren Kollegen aufs Haupt, der sie fortan überdeckte. Weil solche Gebilde am ehesten einem Tisch ähnelten, nannte man sie später Tischsteine, auf gut keltisch Dolmen. Wieder andere Felsbrocken bildeten auf ähnliche Weise hünenhafte Gräben und Gänge.
Einige jedoch blieben allein und fristeten fortan als Einzelsteine, sprich Monolithe, ihr Dasein. War so ein Trumm eher bauchig, flach oder überhaupt behäbig, dann blieb es der Einfachheit halber liegen.
Die schlank und hochgewachsenen dagegen zogen es vor, aufrecht und weithin sichtbar in der Landschaft zu stehen. Erst als nachfolgende Kulturen sich über Sinn und Herkunft dieser Obeliskensteine die Köpfe zerbrachen und die Kelten respektive Gallier als Urheber vermuteten, gab man ihnen den passenden Namen, nein, nicht Hinkelsteine, sondern Langsteine, keltisch Menhire.
So geschah es jahrtausende lang, weltweit. Und als endlich zigtausende behauene wie unbehauene Megalithe in Europa, Asien, Afrika, in Amerika und auf einigen Inseln des Pazifik ihren jeweils neuen Platz gefunden hatten, kehrte plötzlich Ruhe ein.
Die Steine blieben, wo sie waren. Die meisten verwitterten, viele überwucherten. Andere dagegen, die ursprünglich mit Erdreich überdeckt waren, wie die Dolmen, wurden vom Wind und Regen der Jahrtausende wieder freigelegt.
Allen Steinen aber war eines gemeinsam. Sie hatten jede Erinnerung daran verloren, woher sie kamen, auf welche Weise sie gereist waren und welchen Sinn der ganze Aufwand ursprünglich gehabt hatte. So geschah es, dass die Menschen nachfolgender Kulturen und Epochen heftig darüber zu rätseln begannen, was es mit diesen eigentümlichen Gebilden und Formationen auf sich haben mochte.
Von überirdischen Mächten munkelte man, angesichts der teils über 50 Tonnen schweren Kolosse, die sich auf scheinbar unerklärliche Weise fortbewegt hatten, von Zauberern, Geistern oder noch grausigerem.
Der Teufel kaufte die Steine von einer Frau in Irland und brachte sie in die Ebene von Salisbury.
Mutmaßten im Spätmittelalter die gottesfürchtigen Bewohner der Grafschaft Wiltshire bei der Frage, wieso in ihrer Nähe ein Kreis pi-förmiger Trilithen aufgereiht stand, darin ein zweiter Kreis aus bläulichem Felsen sowie ein grünlich-gräulicher Monolith.
Die Vorfahren hatten sie entsprechend ihrem Aussehen zwar längst Hängesteine genannt, altenglisch Stonehenge.
Dennoch erschien den Einheimischen die Teufelsversion ungleich prickelnder. Gab es doch im nahen Avebury und vor allem im hohen Norden der britischen Inseln, so hatten durchreisende Wandermönche berichtet, Dutzende, wenn nicht Hunderte solcher Cromlechs genannten Gebilde. So hatte der Teufel seine zweifelhafte Gunst wenigstens gerecht verteilt.